Nun die Schriftlesung zur Predigt. Und ich lese aus 2. Korinther 9, die Verse 5 bis 7. So habe ich es nun für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen und die von euch zuvor verheißene Segensgabe abzuschließen, damit diese bereit ist, sodass es eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Ich meine aber das: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen. Pastor Mohn, Gottes Segen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin jetzt so ganz sicher, ob der eine oder andere gedacht hat, als er das Thema ankündigte: Oh Mann, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mehr daheim geblieben. Zu spät. Jetzt sehe ich ja, wer dann geht. Ich hoffe, ihr seid einfach mit mir heute Abend. Das wird eine thematische Predigt werden und die wird auch sehr praktisch werden. Und also nicht, dass wir nachher jeder mal gucken, wie viel Geld im Portemonnaie ist und so. So praktisch wird es nicht, aber anders. Und man hat mich gefragt, über so ein Thema zu reden, aber die gefragt haben, wissen nicht, was ich heute mache. Es wird für alle eine Überraschung werden. Und ich hoffe, ihr habt alle soweit einen guten Tag gehabt. Ich hatte einen perfekten Tag. Das kommt nicht oft vor, aber heute. Alles, was ich gemacht habe, hat mir Riesenspaß gemacht. Ich habe super gut gefrühstückt. Das fing schon mal gut an. Dann war ich in Gelnhausen unterwegs und habe Bilder gemacht für einen Kalender, den wir rausgeben wollen. So, das hat auch viel Spaß gemacht. Und das Highlight war, da ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe heute meine erste Runde in einem Segelflugzeug gedreht. Also nicht als Pilot, sondern hinten drin. Ich durfte mal links um die Kurve steuern, aber sonst nur gucken. Und also ich bin noch ein bisschen abgehoben heute Abend. Das war wirklich total schön. Und jemand aus der Gelnhäuser Gemeinde, der Samuel, der hat mich mitgenommen. Und wir hatten das schon lange mal vor. Heute war der perfekte Tag. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ja, und zu dem, was ich gerne mache, ist natürlich Predigen. Ne? Sonst wäre ich ja nicht hier. So von daher, ich weiß gar nicht, wie man das noch toppen kann, wenn ich heimkomme. So von daher ist alles gut. So, heute Abend geht es um ein Thema und damit wir ein bisschen humorvoll einsteigen und ich ja heute schon mal geflogen bin, habe ich euch eine kleine Fliegergeschichte mitgebracht. Was haltet ihr davon? Harold und Emma waren 60 Jahre verheiratet und wollten sich einen Traum erfüllen. Sie waren an einem Nachmittag auf so einer Landesmesse, wir würden sagen sowas wie die Dippemess oder Schelmenmarkt in Gelnhausen oder sonst irgendwas. Und die beiden entdecken, dass Rundflüge angeboten werden mit einem Helikopter. Das habe ich noch nie gemacht, das wäre noch mal eine Idee, wenn jemand mal ein Weihnachtsgeschenk für mich sucht. So, das war noch nicht dran, die beiden haben gesagt, das wäre doch mal was, lass uns mal gucken, was das kostet. Die Emma geht zu dem Piloten und fragt, was kostet es denn, hier so einen Rundflug zu machen? Und er antwortet, naja, $50 für 15 Minuten. Sagt er, das ist ein Haufen Geld für eine kleine Runde. Sie sagt dann zu ihrem Mann Harold, das ist ziemlich teuer, flieg du doch alleine, du hast dir das schon immer mal gewünscht. Und der Harold sagt, nee, du hast recht, das ist einfach zu teuer. Lass uns mal warten, vielleicht ist ja nächstes Jahr wieder so ein Rundflug geplant und dann ist es vielleicht billiger geworden, dann machen wir das dann. In der Zwischenzeit hatte der Pilot mitgehört, was die beiden so miteinander verhackstückt haben und mischt sich dann ins Gespräch und sagt, ich mache euch beiden mal einen Vorschlag. Und der Vorschlag, der geht so, ich nehme euch beide mit auf den Rundflug und ich verlange keinen Cent von euch. Es gibt nur eine Bedingung, solange dass ihr keinen Mucks von euch gebt, egal was passiert. Die beiden gucken sich an und sagen, wir sind 60 Jahre verheiratet, da sollten wir das doch hinkriegen, oder? Also, gesagt, getan, die steigen in den Helikopter und dann geht's auch los. Der Pilot fängt an, so ein paar scharfe Kurven zu fliegen, macht noch so ein paar dramatische Manöver. Und das ist schon sehr interessant. Ich weiß nicht, ist schon mal jemand Segelflieger geflogen? Das ist total irre, wenn er abhebt. Ne? Also das ist, man muss es mal gemacht haben, sage ich mal. Ne? Auf jeden Fall, der hat solche Manöver da geflogen. Harold hat keinen Laut von sich gegeben. Alles war stumm und der Pilot sagt, das kann doch gar nicht sein. Macht noch ein paar richtige heiße Kurven. Kein Ton und dann setzt er zur Landung an, die landen und dann sagt der Pilot zu dem Harold, ich kann überhaupt nicht glauben, dass ich da nichts von dir gehört habe. Wie kann das sein? Und der Harold antwortet und sagt, naja, um die Wahrheit zu sagen, ich wollte schon was sagen, als die Emma rausgefallen ist, aber $50 sind $50. Ich fand den so gut und dachte, das muss ich euch einfach erzählen. Der passt zu meinem Tag, ne? Das ist doch ganz klar. So kann man natürlich auch mit Geld umgehen, ne? Wenn man so geizig ist, dass man da sogar lieber seine Frau zum Flieger fallen lässt. Aber die Wahrheit ist ja tatsächlich, wie viele Beziehungen, wie viele Ehen, Freundschaften gehen an diesem elenden Geld kaputt. Über das Geld streitet man sich, lässt sich scheiden, so viel geht in die Brüche, nur um des lieben Geldes willen. Und dann ist es so, wir leben in einer Zeit, wo die Werbeindustrie und sich ja überschlägt mit Vorschlägen, was wir noch alles brauchen, was wir noch anschaffen müssen, was wir machen müssen, was wir erleben müssen, noch neue, noch besser, noch schneller, noch schöner. Sie will uns einreden, du kannst eigentlich gar nicht glücklich sein, wenn du das nicht hast oder erlebt hast. Ja, also musst es dir irgendwie beischaffen. Und dann kaufen die Leute Zeug, was sie nicht brauchen, nicht bezahlen können, aber man hat es und merkt, es gibt schon wieder was Neueres. Und dann geht die ganze Chose von vorne los. Fakt ist aber, dass die Finanzen, gerade die Finanzen, für viele Menschen eine Riesenherausforderung sind. Wenn man genug Geld hat und alles gut läuft, dann spricht man nicht über das Geld. Ne? Das ist ja typisch deutsch, man spricht nicht darüber. Wenn es bei Leuten überhaupt nicht gut läuft und sie fast nichts mehr haben, dann reden die erst recht nicht darüber, weil das ja so peinlich ist. Und deshalb will ich das heute Abend mal thematisieren und wie gesagt, ich will es sehr praktisch halten und hoffe, dass es für den einen oder anderen auch wirklich eine geistliche und praktische Hilfe ist. Mit Geld gut haushalten, so habe ich das mal überschrieben. Und Haushalterschaft, das bedeutet ja, zumindest nach dem Herkunftswörterbuch, das Haus bewahren. Also das, was einem anvertraut ist, damit gut verantwortungsbewusst umzugehen. Und so könnten einige sagen, naja, wenn ich Geld hätte, hätte ich auch was zu verwalten. Also Thema für mich verfehlt, denn ich habe nichts, also Haushalterschaft zieht bei mir nicht. Dann kann ich dir gleich schon sagen, dann liegst du falsch. Denn ich sehe das so, umso weniger man hat, umso weniger Geld einem zur Verfügung steht, umso wichtiger ist es, dass man sehr sorgfältig damit umgeht. Und umso mehr man hat, desto wichtiger ist es, dass man verantwortlich mit dem Geld umgeht. Wir alle haben, was das Geld angeht, ja ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Ihr kennt meine nicht, ich kenne eure nicht und das ist vielleicht auch gut. Da kann man ganz unbefangen über das Thema reden. Aber abhängig von unserem Einkommen oder unserem auch familiären Hintergrund, haben wir mehr oder weniger Geld zur Verfügung. Die einen haben wenig verdient, kriegen eine kleine Rente, andere haben viel verdient, kriegen ein bisschen mehr. Andere haben so schlechte Verdienste, dass sie Zuschüsse brauchen. Das spielt gerade mal alles gar keine Rolle, wo die Kohle herkommt, sag ich mal. Sondern wichtig ist, dass wir verstehen, was immer uns zur Verfügung steht, dass man in der Verantwortung vor Gott und auch vor der Gesellschaft und anderen sorgfältig und verantwortungsbewusst damit umgeht. Wir müssen gut haushalten, es verantwortungsbewusst verwalten und einsetzen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, worauf läuft das alles heute hinaus? Wahrscheinlich sammeln wir nochmal ein zweites und ein drittes Opfer. Nee, machen wir nicht. Es sei denn, ihr wollt das. Ja. Das können wir ja dann am Ende nochmal sehen. Worauf läuft das hinaus? Was hat denn das mit einer Predigt zu tun oder mit einem geistlichen Thema? Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass in der Bibel Geld in irgendeinem Zusammenhang etwa 140 Mal vorkommt. Also es ist ein geistliches Thema. Und wer mal darüber nachdenkt, wie das war, als er sein Leben oder sie ihr Leben Jesus anvertraut hat, wo wir im Grunde gesagt haben, Herr, ich gebe auf, ich gebe dir mein Leben, meine Sünden, vergib mir, mach alles neu, dann ist das ja eine ganz radikale Kehrtwende gewesen. Und das braucht viel Überzeugungskraft, dass man das dann auch tut und durchzieht. Aber mit dem Geld ist es fast genau so. Man kann über alles reden, nur frag mich nicht nach Geld und lass mich mit den Dingen in Ruhe. Das ist nichts Geistliches, das ist weltlich falsch. Es ist zutiefst geistlich, weil wie wir mit unserem Geld umgehen, das zeigt auch, wie wir unser geistliches Leben in Bezug auf Jesus und unsere Hingabe führen. So etwa, plus minus, je nach Übersetzung, 140 Mal in der Bibel wird über Geld gesprochen. Und dafür gibt es gute Gründe. Der König Salomo war ja ein ganz heller Kopf, ein Weiser. Da steht in Prediger 10, 19, man hält Mahlzeiten, um zu lachen. Und der Wein erfreut das Leben. Und dann, und das Geld muss alles zu Wege bringen. Der Salomo wusste schon, wenn ich gut essen und gut trinken will, brauche ich Geld, um mir das leisten zu können. Das steht in der Bibel, im Alten Testament. Aber für ein bisschen mehr Geld haben schon sehr viele Leute ihre Seele verkauft. Für ein bisschen mehr Geld haben viele ihre moralischen Werte über Bord geworfen. Für ein bisschen mehr Geld zurückzuhalten, haben so viele schon das Finanzamt beschissen. Nur ein bisschen mehr ist immer der Punkt. Für ein bisschen mehr haben manche ihre ganze Familie ruiniert, weil man nur noch geschafft hat, weil man immer mehr wollte. Und mit dem Gedanken, das tue ich alles für euch. Und euch ist dann abgehauen und hat gesagt, es reicht. Fakt ist natürlich, das hat der Salomo schon gesagt, wir alle brauchen Geld. Die Frage ist nur, besitzen wir das Geld oder besitzt das Geld uns? Sind wir die, die darüber bestimmen oder bestimmt das Geld über uns? Der Apostel Paulus, der hat sich auch damit beschäftigt. Wir haben ja gerade vorhin in der Schriftlesung gehört, wie er zu einer Sammlung aufruft und sagt, hier, gebt. Manchmal haben einige wenige, die anderen mehr, dann gebt ihr denen, dann ist es manchmal umgekehrt, es gibt dann einen Ausgleich. Das ist einfach biblisch ganz toll schon dargelegt. Aber an die Kolosser schreibt er in Kolosser 3, Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Bis dahin würden wir alle sagen, genau, Paulus, sag's uns. Und dann sagte, und die Habsucht. Warum? Weil die Habsucht Götzendienst ist. Und wir neigen dazu, wenn über Götzen gesprochen wird, zu sagen, das haben wir heute nicht mehr. Habsucht, sagt Paulus, ist Götzendienst. Wir dienen dem Geld, wie wir eigentlich Gott dienen sollten. Gott, das Geld nimmt den Stand, den Status ein, der Gott gebührt. Und nochmal der weise König Salomo in Prediger 5,9, wer Geld liebt, der wird vom Geld nie satt. Es gibt nie genug. Wir waren mal, meine Frau und ich haben mal einen Urlaub gemacht, so einen Kurzurlaub in Südfrankreich. Und dann sind wir natürlich, also man muss es halt mal gesehen haben, nach Saint-Tropez gefahren. Und ich wollte das einfach mal sehen, wie ist denn das da? Naja, es hat mich nicht vom Hocker gehauen, ganz ehrlich. Aber an der prominentesten Stelle in diesem kleinen Hafen stand eine Yacht neben der andere. Und ich habe so gedacht, das war ein spontaner Gedanke, wie langweilig. Die sitzen auch nur da, trinken ihren Kaffee vorne und gucken, ob ihr Boot einen Meter länger ist als das von dem, der nebendran steht. Und wenn man sich dann mal erkundigt, was das kostet, so ein Ding zu unterhalten, da versteht man die Welt nicht mehr. Nur wegen diesem einen Meter oder zwei. Es war mal interessant, das zu sehen, was die wirklich Reichen haben. Und wenn man als Christ ein anderes Weltbild hat, sagt man, wie arm sind die doch dran. Ich gönne denen ihre Yacht, die sollen da Spaß dran haben. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber das Geld, sagt Salomo, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist alles eitel. Es vergeht alles. Wie wir also als Christen mit Geld umgehen, und da ist es ganz egal, ob wir wenig oder viel haben. Das ist mir ganz wichtig, dass wir heute nicht denken, da geht es nur um die, die viel oder die, die wenig haben. Es geht um alle. Das wird ganz stark davon geprägt, wie wir die Welt sehen. Ich habe hier mal so einen Satz geprägt vor vielen Jahren und ich finde den immer noch gut. Da sage ich, unsere Weltanschauung bestimmt unsere Werte. Unsere Werte prägen und bestimmen unsere Lebensführung, unsere Entscheidungen und die Praxis unseres Lebens. Die Weltanschauung. Was ist unsere Weltanschauung? Du kannst die Weltanschauung haben, ich muss alles tun, um reich zu sein. Ich bin der Größte, der Beste und alle anderen mache ich fertig, damit es mir gut geht. Hier ist das Recht des Stärkeren. Das kann eine Weltanschauung sein. Es kann eine kommunistische Weltanschauung sein, wo das Volk alle auf gleichem Level gehalten wird, aber ein paar sind halt gleicher als die anderen. Es könnte aber auch, und das ist, was ich mir für uns wünsche, eine christliche Weltanschauung sein. Dass man, ich sag's mal so, die Welt durch Gottes Augen sieht. Und wer das tut, der weiß, dass bei allem Schönen, was wir haben können und auch dürfen übrigens, die Bibel spricht ja nirgendwo gegen Reichtum, sie sagt nur, wer reich ist, der muss aufpassen, dass er da nicht Götzen draus macht. Das ist alles schön und gut. Aber Gott sagt, in der Bibel wird es sehr deutlich, vergesst eins nicht, das ist alles vergänglich. Ihr nehmt nichts mit in Gottes neues Welt. Es ist nur für die paar Jahre. Das Geld ist da, damit ihr ein gutes Leben hoffentlich führen könnt und anderen ein Segen sein könnt. Aber wir leben in einer Zeit, wo es nur noch eine Religion gibt. Und das fand ich sehr interessant. Gestern, ich höre freitags meistens den Podcast von Lanz und Brecht. Das mag nicht jedermanns Sache sein, aber mir hilft, mir gefällt es. Und der Brecht, der Philosoph Richard David Brecht, der hier bekennenderweise kein gläubiger Mensch ist und das auch immer wieder betont und sogar betont, was die Religionen alles angerichtet haben, wo ich immer denke, meine Güte, Richard, vielleicht sollten wir mal zusammensitzen. Der sagt Folgendes. Die Religion unserer Zeit in unserer Gesellschaft ist der Individualismus. Und dann fährt er fort und sagt, das hat sich bei mir eingebrannt. Und dann sagt er, aus der bedingungslosen Liebe zu Gott wurde die bedingungslose Liebe zu uns selbst. Das ist unsere Religion. Und da hat er recht. Das ist, was die Religion der meisten Menschen ist. Die drehen sich um sich selbst. Jeder denkt an sich, jeder will super aussehen, alles haben und so weiter. Wir denken nicht mehr an die anderen. Da sollen Christen anders sein. Das ist, wo die Weltanschauung sich deutlich unterscheidet von der dieser Welt. Und wenn ich eine christliche Weltanschauung habe, die geprägt ist von meinem Glauben, von dem, was ich aus der Bibel gelernt habe, wie Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, leben sollen, dann prägt sich von daher natürlich auch meine ganze Lebensweise, dann prägt sich von daher auch, wie ich mich entscheide für dieses oder jenes, wie ich die Prioritäten setze und auch in Bezug aufs Geld. Wofür gebe ich das aus? Wenn du wissen willst, was dir im Leben wirklich wichtig ist, guck einfach mal, wofür du dein Geld ausgibst. Das ist ganz schnell geklärt. So, unsere Weltanschauung wird bestimmt unsere Werte. Unsere Werte, das, was uns halt wichtig ist, das prägt und bestimmt unsere Lebensführung und dann natürlich auch die Entscheidungen und die Praxis unseres Lebens. Jesus hat es mal in der Bergpredigt in einen ganz einfachen Satz gepackt. In Matthäus 6, Vers 21 sagte: Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So einfach ist es, zumindest mal akademisch verständlich einfach. So, wenn wir heute darüber reden, wie wir mit Geld gut haushalten können, dann geschieht das aus einer christlichen Weltanschauung heraus. Dann geschieht das auf der Basis dessen, was die Bibel lehrt in Bezug auf den Umgang mit Geld oder wie wir überhaupt unser Leben führen. Und diese christliche Weltanschauung prägt dann unsere Werte und natürlich auch die Praxis, wie gehen wir mit dem Geld um. Denn wir sind als Christen nicht nur uns verantwortlich, sondern auch Gott gegenüber und der Gesellschaft gegenüber. Hier kommt schon mal ein praktischer Teil, den ich einfach toll finde. Der ist ziemlich alt, aber ganz klasse. Und zwar geprägt von oder erklärt von John Wesley, der Gründer des Methodismus. Auf den geht ja auch unsere Heiligungslehre der Kirche des Nazareners zurück. Der hatte mal eine Predigt gehalten, der John Wesley, über den rechten Gebrauch des Geldes. Und er hatte in seiner Predigt drei Punkte und hat gesagt, es gibt drei einfache Regeln, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Erstens, erwirb so viel, wie du kannst. Spare so viel, wie du kannst. Und gib so viel, du kannst. Genau. So, erwirb so viel, du kannst. So, Wesley hat sich hier erstmal nicht gegen Geld ausgesprochen, sondern er meint damit, wenn du viel verdienen kannst, mach das ruhig. Das ist ganz in Ordnung. Aber ohne deine Gesundheit zu beeinträchtigen, ohne deine Seele zu schaden und ohne deinen Nächsten zu übervorteilen. Also du darfst gerne so viel verdienen, wie du kannst, aber es soll keiner Schaden daran nehmen. Dann ist das okay. Der zweite Punkt ist, spare so viel du kannst. Und bei diesem Punkt ging es ihm nicht darum, dass man so viel wie möglich anhäuft, ja, so viel Geld im Tresor hat oder Aktien hat oder was immer und drauf sitzt und geizig ist und guckt, dass ja nichts wegkommt, sondern ihm war wichtig zu sagen, spare so viel du kannst, also verschwende nicht einfach Geld für irgendwelchen Unsinn, sei genügsam. Und dafür hatte einen triftigen Grund, nämlich Punkt 3. Gib so viel du kannst. Und das finde ich eigentlich eine gute Lektion, lässt sich leicht merken. Ne? Erwirb so viel du kannst, spare so viel du kannst und dann gib so viel du kannst. Gib so viel du kannst, Wohlstand bringt auch Verantwortung mit sich. Ihr kennt, die meisten wahrscheinlich kennen den Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir mit anderen teilen. Und jetzt komme ich zu einem ganz praktischen, zu ganz praktischen Punkten, weil ich möchte gerne erreichen, dass wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dass ihr sagt, damit kann ich was anfangen, das hat mir geholfen, da kann ich das eine oder andere direkt umsetzen. So, viele schlagen, wir kommen gleich zu den Punkten, aber erstmal zu der Aufteilung hier, viele schlagen folgende Grundeinteilung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel vor. Und wenn ich sage, viele schlagen das vor, dann ist das tatsächlich etwas, was ich in christlichen und tatsächlich in säkularen Büchern gelesen habe, wo es darum ging, wie man am besten mit Geld umgeht oder wenn man finanzielle Probleme hat, wie kommt man da raus. Da haben wir uns viel mit beschäftigt, meine Frau und ich, und da haben wir einiges gelernt. Und da wird folgende Grundeinteilung vorgeschlagen. 10% von dem Geld, das dir zur Verfügung steht, da würde man in der säkularen Literatur sagen, das gibst du einem guten Zweck. Wir Christen sagen, 10% gehören dem Herrn, also der Zehnte, 10%. Ich weiß, die Neunklässler, wurde gerade in der Zeitung geschrieben, sind im Rechnen nicht so gut, aber da seid ihr alle schon lange drüber weg. Ihr wisst noch, was der Zehnte ist. Der Zehnte gehört Gott. In Maleachi, im letzten Buch im Alten Testament, da steht, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde die Fülle. Der Zehnte ist ein biblisches Prinzip, zu dem ich euch ermutigen möchte. Es soll ins Kornhaus kommen. Da werden einige sagen, Pastor, das ist Altes Testament. Aber ihr erinnert euch, was Jesus mal gesagt hat. Ne? Da kamen doch die Leute, haben gesagt, ja, ihr gebt den Zehnten, Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill, von jedem Kräutchen gibt er den Zehnten. Und an der Liebe lasst es Mangel, Barmherzigkeit ist keine da. Und dann sagt Jesus, aber das eine soll man tun und das andere nicht lassen. Also schon irgendwie so eine Bestätigung. Ne? Das hier gibt es ruhig weiter euren Zehnten, das ist ganz in Ordnung. Kornhaus, neutestamentlich übersetzt, ist die Gemeinde, da wo es Brot gibt. Ja, da den Zehnten hinzugeben. Also ich habe das immer so gelernt, 10% gebe ich in die Gemeinde, ins Kornhaus. Und wenn ich für andere spende, die auch noch was brauchen, das geht dann darüber hinaus. Das muss halt jeder selbst mit sich ausmachen. Und hier merken wir, dass das Geld eine ganz große geistliche Dimension hat, weil ich kann schon spüren, wie einige ihren Sitz festhalten und sagen, oh Mann, wenn der wüsste, wie es auf meinem Konto aussieht. Ja, wenn ihr wüsstet, wie es auf meinem Konto immer ausgesehen hat. Dann ziehen wir alle Handbremse und sagen, oh Mann, was kommt da jetzt? Maleachi sagt, und er zitiert Gott selbst, der gesagt hat, probiert's doch mal aus. Testet mich, prüft mich, ob ich euch nicht trotzdem versorge. Wir hatten in Gelnhausen mal eine ältere Dame, die ganz treu zum Gottesdienst kam. Ihr Mann wollte mit der Kirche nichts zu tun haben. Die Elli, die Rita kann sich gut daran erinnern. Ich habe die noch vor Augen, habe ganz weiße Haare gehabt, so wie ich. Auf jeden Fall, die Elli, ich habe sie einmal irgendwie heimgefahren oder besucht, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Und ich habe mich dann verabschiedet, ich stand schon auf der Treppe Und ich sagte, Hans Günther, ich würde dir so gern den Zehnten geben. Aber das Geld kommt von meinem Mann. Der kriegt die Rente. Der gibt mir Haushaltsgeld, aber ich kann doch nicht den Zehnten von seinem Einkommen geben. Das wird er nie verstehen. Naja, es hat nicht lange gedauert, da sagte die Elli mir, ich habe eine tolle Idee. Ich habe angefangen, den Zehnten von meinem Haushaltsgeld zu geben. Denn das ist das, was mir dann zur Verfügung steht. Und du wirst nicht glauben, seitdem komme ich besser damit zurecht. Das fand ich total toll. Das war so ermutigend. So, da möchte ich euch ermutigen, auch an die Gemeinde zu denken, denn davon bezahlt ihr hier alles, ne? Die Heizung, den Strom, den Pastor nicht zuletzt, die Häppchen oder ich weiß nicht, vielleicht spendet die jemand, aber es ist ja auch eine Spende. Wie auch immer, davon, das ist Gottes Prinzip, wie Gemeinde funktioniert und finanziert wird. 10% gehören Gott. Die nächsten 10%, die sollten für Rücklagen da sein. Ansparen für Anschaffungen, Urlaub, platte Reifen, kaputte Waschmaschine. Und 80% zum Leben. Das ist so die Richtlinie, die viele empfehlen, die irgendwo mit Finanzplanung andere beraten. Und für sehr, sehr viele Menschen, und vielleicht sind auch einige hier heute Abend, die sagen, ja genau, das trifft auf mich zu, ist diese Grundeinteilung schon nicht mehr machbar. Das geht sehr vielen Leuten so, die das nicht können. Entweder weil sie nicht wirklich genug Geld haben, um zu leben, oder schon total überschuldet sind. Und die können das nicht. Die können gerade so irgendwie die Woche überleben. Und dennoch will ich euch ermutigen und raten, diese Grundeinteilung anzustreben. Ja, man kann ja auch kleiner anfangen, sagen, ich kann zwar nicht 10% zurücklegen, aber ich kann, was weiß ich, weniger, die Hälfte davon, was das wäre, zurücklegen. Genauso was den Zehnten angeht. Man kann ja dahin wachsen und sagen, Herr, ich vertraue dir jetzt mal für den kleineren Teil, aber mein Ziel ist eigentlich der Zehnte, hilf mir, dass ich da hinkomme. Und das ist ein guter, praktischer Ansatz, diese Dreiteilung für den Umgang mit Geld, denn irgendwie muss man sich immer prüfen, ob nämlich wir das Geld besitzen oder ob ich Gott vertraue, dass er mir hilft, mit einem 80%-Teil, sagen wir mal, zurechtzukommen. So, und jetzt kommen die ganz praktischen Punkte, die hoffentlich helfen. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja, das habe ich schon mal probiert, hat nicht funktioniert. Macht's mal, besonders die wenig haben. Macht's mal. Der erste Ratschlag ist, das klingt so banal, aber es ist lebensrettend, ein Haushaltsbuch zu führen. Einfach mal aufschreiben, wofür das Geld so weggeht und durch die Finger rinnt. Das machen ganz wenige Leute. Ich weiß nicht, kennt ihr diese, es gab doch mal diese TV-Show mit dem, wie hieß er, Zwegert, dieser Schuldnerberater, der kam dann in irgendwelche Familien rein und sollte denen helfen, weil die sich total verschuldet haben. Und dann hat er, was hat er gemacht? Hat sich hingestellt, eine Flipchart aufgestellt. So, was haben Sie denn für ein Einkommen? Ja, da kriege ich das und das und das. So, was kostet die Miete? Und was kostet der Strom? Und dann hat er alles dann durchdekliniert und dann hat er aufgeschrieben, für was geht das Geld weg? Und dann haben die Leute auf einem großen Blatt Papier gesehen, wie viel sie einnehmen und wie viel sie ausgeben. Und da haben Leute gesessen, die haben gesagt, das wusste ich gar nicht. Das muss ich mal vorstellen. Da würde man sagen, wie bekloppt kann man sein? Aber die Wahrheit ist, es sind sehr viele Menschen ein bisschen bekloppt, die das nicht wissen, keinen Überblick haben. Und deshalb so ein Haushaltsbuch zu führen, das gibt es übrigens, ich weiß, dass die Kreissparkasse, wo ich meine Konten habe, die bieten sowas an, das kann man auch online machen. Das hilft ungemein, sich mal aufzuschreiben, für was das Geld weggeht. Und es sind nicht immer die großen Brocken, es sind manchmal so viele Kleinigkeiten. Ach komm, dann nehmen wir das noch mit und das und das und das. Und am Ende hat man dann Summe X und sagt, du liebe Zeit, wie soll das gehen? Haushaltsbuch ist Nummer 1. Mein Lieblingsinstrument ist der Haushaltsplan. Und da will ich euch wirklich was an die Hand geben, ob ihr Probleme habt oder nicht mit euren Finanzen. Vielleicht können wir das gerade mal zeigen. Ich habe das euch mal mitgebracht. Ich habe mir eine Excel-Datei gemacht auf dem Computer. Das kann man auch manuell machen, das muss man nicht mit dem Computer machen. Aber ich wollte nur, dass ihr das mal seht. Das ist ein Muster, ziemlich genauso, wie ich das daheim mache. Genau, er ist der Friedefürst. Genau, wenn nichts mehr hilft, dann. Aber damit ihr mal seht, und ihr dürft das gerne für euch benutzen. Der Alexander hat das auf dem Computer. Er kann sie euch schicken, die Datei, wer damit arbeiten will. Und ihr könnt einfach eure eigenen Positionen eintragen. Und das ist schon so eingerichtet, dass es dann automatisch zusammenrechnet, was rausgeht. Ja, ihr findet's. Aber was ich gemacht habe ist, und die zweite Seite ist mir wichtig, ich habe eine Chart gemacht, Blatt Papier. Auf der einen Seite steht alles, wofür wir Geld ausgeben. Alle Versicherungen, alles, bis ins Detail. Und darüber stehen die Monate. Früher habe ich das so nicht gemacht. Da habe ich einfach nur, was es ist, und dann geguckt, wann es rausgeht. Aber es gibt da ein Problem bei dieser Planung. Wer da ein bisschen sich reinversetzen kann, wir alle haben ja auch Ausgaben, die werden nur einmal im Vierteljahr abgebucht oder einmal im ganzen Jahr. Der ADAC, der will immer nur einmal im Jahr Geld haben und die eine Versicherung will auch nur einmal im Jahr Geld haben. Super, das sieht doch gut aus. So, und da habe ich gesagt, das ist ein Problem, weil ich rechne dann aus, was brauche ich für die Versicherungen, teile das dann durch 12 und tue mir das dann vorne hinschreiben. Hat nicht funktioniert, weil ich mir dann immer gesagt habe, es ist ja noch nicht so weit. Das kommt ja erst noch. Ja? Dann wurde ich schlauer und habe gesagt, nee, ich mache das für jeden Monat. Und ich schreibe in diesem Monat rein, hier wird der ADAC oder wo abgebucht, das ist nur im August. Da sehe ich auf einem Blick, was da alles weggeht. Hier unten steht dann, was ich an Einkommen habe. Und da, was, genau, das sind nur fiktive Zahlen, also so, gar so schlimm war es nicht bei uns. Auf jeden Fall, und automatisch rechnen wir dir aus, was am Ende übrig bleibt oder was fehlt. Ja, das ist auch wichtig. Und das kleine Instrument, das ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren pflege, hat uns unheimlich geholfen. Auch in manchen Finanzkrisen, die wir hatten. Wir haben ja immer wenig verdient im Vergleich zu dem, was man sonst verdienen konnte. Aber trotzdem hatten wir auch Ausgaben und viele. Und ich habe in dieser Tabelle sind viele Ausgaben drin, die wir auch haben. Aber manche sind nicht drin, weil die keinem was angehen. Und ihr könnt Spalten dazu addieren. Ihr könnt das gestalten, wie ihr wollt. Das drucke ich mir einmal im Jahr aus und dann sitze ich jeden Monat zweimal am 1. und mitten im Monat da und streiche dann hier bunt durch. Ah, ist abgebucht, das kommt noch. Wie viel ist noch da? Oh, Vorsicht, da müssen wir aufpassen. Das Ding ist klasse. Nicht, weil es von mir ist, sondern einfach, weil es einem die Wahrheit sagt. Und es zeigt halt auch, was man noch kann. Wo Geld gespart wird. Und ich kann euch nur ermutigen, einmal, um mal einen Überblick zu kriegen, ein Haushaltsbuch zu führen, aber auch mal so einen Plan zu machen und regelmäßig drüber zu schauen. Es gibt noch eine zweite Seite dazu, kann man gerade mal zeigen. Da kann man dann eintragen, da muss ein bisschen rüberrutschen wahrscheinlich, da kann man dann eintragen, was man an Einnahmen hat, vielleicht ist da ein Gehalt oder irgendwelche Zuwendungen, Bürgergeld oder Kindergeld, Wohngeld oder sonstige Einnahmen, was weiß ich. Und diese Zahl, die Summe, die trage ich dann auf der anderen Seite ein und dann rechnet das ganz alleine aus, wie es aussieht. Ein sehr hilfreiches Instrument. So, Haushaltsbuch, Haushaltsplan. Mein dritter ganz praktischer Rat. Wenn, bevor gar nichts mehr geht, lasst euch helfen. Stolz ist auch eine Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber viele sind zu stolz, auf gut Deutsch die Hosen runterzulassen, um zu zeigen, wie es wirklich aussieht. Wir haben in Gelnhausen seit über 10 Jahren die Schuldnerberatung. Die Ute, meine Frau, ist da jetzt auch Mitarbeiterin. Die erzählen mir, die haben im Jahr mittlerweile etwa 400-500 Klienten. Für das Ding wird keine Werbung gemacht. Da kommen Leute von egal woher, also aus dem Main-Kinzig-Kreis, nur der darf abgedeckt werden, die Nöte haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Menschen, die wirklich Not haben, die nicht schuld dran sind, durch Krankheit kein Geld mehr, das Haus muss aber finanziert werden, Altersarmut oder halt auch Gauner, die kommen, ja, die sagen, nächstes Jahr mache ich Privatinsolvenz, kaufe ich mir nochmal einen neuen Daimler. Und das ist kein Witz. Junge Leute, die mit 3-4 Handyverträgen kommen, weil sie ganz clever sind und sagen, das Handy kriege ich für nichts und das verticke ich dann auf eBay, dann habe ich wieder Geld. Was sie nicht wussten, wie auch immer man das nicht wissen kann, ist, dass so ein Vertrag monatlich bedient werden will, oder? Und dann kommen die mit 2-3 Verträgen, haben die Dinger verkauft, nichts mehr übrig von der Kohle und einen Haufen Probleme. Junge Menschen mit 5-stelligen Schuldenbeträgen und auch kluge Menschen, die sagen, ich habe noch kein Problem, aber ich habe Angst, es könnte was kommen, denn das ist passiert. Und die kommen und lassen sich beraten. Ich will da einfach Mut zu machen. Also das ist keine Werbung für die Schuldnerberatung. Man kann auch zu jemand gehen aus der Gemeinde, dem man vertraut, oder ein Freund, Freundin, der man vertraut. Es geht einfach darum, dass man das mal irgendwie aus sich rausbringt und einem anderen sagt, schau du da mal mit drauf. Wie sieht denn das hier aus? Oft sind Leute dann in solchen Blasen drin, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was die anderen über mich denken sollen, wenn die wüssten, wie es bei mir aussieht. Ich habe schon Menschen beerdigt. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der sich das Leben genommen hat. Der hatte eine eigene Werkstatt und sein Vater hat später, hat er mir gezeigt, so ein Bündel Rechnungsumschläge gefunden, die er nicht mehr aufgemacht hat, weil er sich geschämt hat und nicht mehr damit klarkam. Das ist eine Tragödie. Das Geld ist ein Riesenthema und ein geistliches Thema. Auch wie wir da miteinander helfen. Es gibt Leute, die ihre Hilfe anbieten, ich sage das auch mal so, wo man aufpassen muss, weil man den Eindruck gewinnen kann, die wollen eigentlich nur wissen, wie es bei mir aussieht. Neugierde. Das ist keine Hilfe. Man kann sich, ein vierter Rat noch in dem Zusammenhang, man kann sich auch selbst weiterbilden. Es gibt gute Literatur dazu, auch in der säkularen Welt, wo man wirklich was lernen kann. Ute und ich, wir haben da eine Menge gelernt. Und das hat uns wirklich, wie man so schön sagt, den Hintern gerettet. Und was aber auch wichtig war, bei all diesen praktischen Dingen, dass man das nicht so trennt. Das ist hier die Geldseite meines Lebens und hier ist die fromme Seite meines Lebens. Sondern alles, mein ganzes Leben gehört Gott. Und man darf immer beten, Gott, hilf mir, lass irgendwie Geld zu mir rüberwachsen und wenn das nicht ist, hilf mir, gib mir die Weisheit, mit dem umzugehen, zurechtzukommen, das ich habe. Gott wird uns nie hängen lassen. Der wird uns nie hängen lassen. Aber manchmal muss man auch einen Glaubensschritt wagen. Und wir sind, also die Nazarener sind keine Health and Wealth Preachers, ne? Also die Reichtums- und Gesundheitsprediger. Ne? Wenn du einen Zehnten gibst, kannst du sicher sein, nächstes Jahr hast du noch mehr Geld, dann wirst du reich, weil du immer treu gibst. Das glauben wir nicht, das ist auch ganz großer Unsinn. Und biblisch ist es schon gar nicht. Aber ich glaube daran, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und der uns versorgt und der, wenn er uns nicht die Sachen gibt, uns hilft, mit dem zurechtzukommen. Ich habe das, glaube ich, hier in der Predigt schon mal erwähnt und damit will ich dann auch zum Schluss kommen. Wir hatten oft eine klamme Situation finanziell, sehr klamm. Das ist noch total untertrieben. Ich kann mich an Wochen erinnern, wo wir da gesessen haben, am Wochenanfang und gesagt haben, wie in aller Welt, es ist der dritte vom Monat, aber das Geld ist schon weg. Wie kommen wir zurecht? Da kann man ja auch nicht in die Gemeinde gehen und sagen, liebe Gemeinde, ich habe ein Problem. Dann wissen dann 150 Leute genau, wie er das eigentlich hätte machen müssen. Na, aber keiner sagt, hier hast du Geld. Und das, da war ich auch ein bisschen geistlich zu stolz, sage ich mal. Sondern wir haben gebetet und vertraut. Und wir haben die Kurve gekriegt, dass wir heute zurückblicken und sagen, wie dankbar sind wir. Ich habe manches Mal so ein Spaßgebet zu Gott geschickt und gesagt, Herr, kannst du nicht mal irgendeinen schicken, der uns so einen Rucksack voller Geld vor die Tür steckt? Ich hab die Story schon mal erzählt. Und in der Tat, eines Tages mache ich den Briefkasten auf, einen Umschlag mit 5.000 Euro. Es gab nur ein Problem. Für Helping Hands. Und da habe ich mit mir gerungen, ich bin ja Mitglied, bin sogar im Vorstand. Nee, nicht gerungen. Ich habe das Geld kopiert, nicht um es dann als Kopien zu versenden. Ich habe es kopiert, bin ins Büro gefahren, habe das unterschreiben lassen, dass ich das alles ordentlich gemacht habe. Es war für uns nie so ein großer Betrag im Briefkasten. Aber es war schön, das mal so zu erleben. Wie auch immer, heute weiß ich nach Jahrzehnten Erfahrung, dass wenn Gott uns zwei Rucksäcke vor die Tür gestellt hätte, da wären wir eine Woche total dankbar gewesen, einen Monat sehr dankbar, im nächsten Jahr, stimmt, da war mal was, in zwei Jahren vergessen. Aber dadurch, dass dieser Rucksack nie kam und wir immer dran geblieben sind, Herr, hilf, leite uns, gib uns Weisheit, vielleicht können wir es irgendwie anders regeln, vielleicht gibt es irgendwie noch einen Job, was man machen kann, haben wir gelernt, wie das Volk Israel in der Wüste von Tag zu vertrauen. Und ganz ehrlich, der Gewinn aus dieser Schule ist weitaus größer als der Rucksack voller Geld, der nie kam. Und sollte er mal kommen, komme ich noch mal vorbei und dann machen wir mal ein kleines Fest. In diesem Sinne, lassen wir es einfach mal hier stehen. Es war eh ziemlich lang jetzt. Und wer da Fragen dazu hat, ihr könnt gerne euren Pastor fragen oder auch mich. Aber wie gesagt, der Alexander hat diese Datei, wer mit sowas arbeitet oder will. Oder ihr lasst es euch mal ausdrucken und strickt es euch dann mit der Hand selbst. Wie auch immer, ich wünsche euch Gottes Segen und dass Gott euch auch im Umgang mit euren Finanzen segnet. Und dass ihr spürt, Gott ist auch ein Herr über all das Geld. Amen.